Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Hier ist noch immer alles möglich, frohlockt Katja Nikodemus. Sie zieht in der Zeit eine Zwischenbilanz der Filmfestspiele von Venedig, wo das Kino mit tollsten Gedankenspielen und Paralleluniversen aufwarte. Was will man mehr? Der deutsche Beitrag, Die Theorie von allem, passt da perfekt hinein. Eine kühne Spekulation in Bildern, findet Nikodemus. Rätselhafte Dinge passieren in diesem Film. Menschen verschwinden, andere gibt es mehrfach. Kurzum, ein abgefahrenes Gedankenspiel, bei dem eine wissenschaftliche Arbeit eine Rolle spielt, die nach nichts weniger als dem Schlüssel zu allem sucht. Und auch wenn ihre Augen vor lauter Kino langsam viereckig sein müssen, wirft die Zeitkritikerin noch einen Blick auf die Stadt im Filmfieber. Hier Pizza in Badehose, da große Robe im Scheinwerferlicht. Der Streik der amerikanischen Filmschauspieler hat die Szenerie in Venedig verändert, scheint an der Ausstrahlung des Festivals aber erstaunlich wenig zu kratzen. Läuft man am Palazzo del Cinema vorbei, scheint es mehr Festivalgäste und Schaulustige als je zuvor zu geben. Dann rollt eben ein Ferrari zum roten Teppich, als Abgesandter von Michael Manns Film über den Gründer der Automarke. Auf Pressekonferenzen spricht sich die globale Filmcommunity für den Kampf der Schauspieler aus. Die Kinowelt solidarisiert sich mit dem Streik und der Laden brummt. Soweit die Zeit. Dass der Laden so sehr brummt, ist aber auch ein Problem für Venedig. Deshalb will die Stadt Eintritt verlangen. Ab 2024 sollen Tagestouristen einen Obolus entrichten. Zumindest an einigen Tagen. Bislang nur ein Versuchsballon, um die Plage, so nennt man dort die Tagestouristen, einzudämmen. Die Maßnahme wird keines der drängenden Probleme der Lagunenstadt lösen, prophezeit die Taz, auch wenn es natürlich klasse wäre. Man würde etwas seltener beim Flanieren in das Pizzastück eines am Boden essenden Backpackers treten. Mit der Frankfurter Allgemeinen betreten wir einen ruhigeren Ort. Den Garten und das Haus des russischen Komponisten Sergei Rachmaninow, beglückend wiederhergerichtet in Luzern und für Musik, Forschung und Bildung gedacht. Rachmaninow, oft nur als Schöpfer schwülstig-virtuoser Klaviermusik verkannt, die lautstark über alle Tasten sprintet, Rachmaninow offenbart sich da in erstaunlichen Facetten, sogar als politischer Mensch mit dem absoluten Gehör für die Zukunft, meint Jan Brachmann. So beobachtete der Komponist 1914 mit grauen Pferdewagen mit den zur Musterung anrückenden Reserveeinheiten, besoffen bis zum Umfallen, und sprach vom schweren Bewusstsein, dass wir, gegen wen immer wir Krieg führen mögen, niemals Sieger werden. In der derzeit trostlosen Weltlage, in der viele Entscheider wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch zur russischen Kunst Abstand suchten, gelinge jetzt in Luzern ein starkes Plädoyer für Rachmaninow. Politisch, ideengeschichtlich, vor allem aber künstlerisch, meint die Frankfurter Allgemeine. Und damit noch einmal kurz zur Zeit, in der der scheidende Cheflektor des Verlages C.H. Beck, Detlef Felken, die Veränderungen des Buch- und Verlagswesens während seiner langen Laufbahn beschreibt. Paul McCartney oder Bob Dylan etwa hätte er zu Beginn seiner 23-jährigen Amtszeit nicht unbedingt als Autorin in seinem Verlag gesehen. So lernt man eben dazu. Bescheiden tritt Felken hinter seine Autoren zurück und sagt der Zeit: Mein Werk haben andere geschrieben. Das ist es, was von der Arbeit als Programmchef bleibt. Die Bücher, die etwas bewirkt haben und hinter die man nicht mehr zurück kann. Sagt's und macht sich mit einem Bonmot vom Acker und auf in den Ruhestand, das wir Ihnen ans Herz legen und das jetzt auch für diese Kulturpresseschau gilt. Ich höre als Optimist auf.